Erstmal herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Ja, bei so einem Lied werden alte Erinnerungen wach. Ich habe in Berlin manchmal gesagt, 10 Jahre Bayern waren 10 Jahre Feiern. Denn das waren wirklich Höhepunkte so in der Jugendarbeit mit euch zusammen unterwegs in den bayerischen Landen. Nochmal herzlichen Dank für diese tolle, unvergessliche Zeit. 10 Jahre Berlin, habe ich dann den Berlinern gesagt, waren 10 Jahre Kampf. Aber das war auch wichtig und war ganz schön. Ja, aber jetzt zu unseren 3 exotischen Gästen in dieser Weihnachtsgeschichte. Sie dürfen bei keiner Weihnachtskrippe fehlen, sonst sind sie nicht vollständig. Sie werden zwar nur bei Matthäus berichtet, die 3 heiligen Könige, und ich glaube, wir müssen sie auch erstmal ein bisschen befreien von so manchem legendären Umfeld, das sich da gebildet hat, denn wenn wir genau hineinschauen, was die Bibel über sie sagt, entdecken wir erstmal, es waren keine Heiligen, sondern Heiden. Gut, am Ende sind sie vor Jesus niedergefallen, haben ihn angebetet als König und Herr und sind damit auch Heilige geworden. Es waren auch nicht unbedingt 3, zumindest wird es nirgends berichtet. Man hat wahrscheinlich von den 3 Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe, auf 3 Besucher geschlossen, denn es wird auch keiner ohne Geschenk zu Weihnachten kommen, oder bei euch? Damals auch nicht. Es können also auch 3 gewesen sein, nur wissen wir es nicht. Und Könige wird auch nicht berichtet, dass es Könige waren, sondern da steht in der Bibel Magoi. Das klingt ganz gefährlich. Magier waren es. Es klingt schon fast nach Zauber, aber nur in unseren Ohren. Magier waren damals, ja, das war ein Begriff für Forscher, für Naturwissenschaftler, für Kundige, für Weise, die sich in den Bibliotheken abquälten und die der Sache auf den Grund gingen. Heute würden wir wahrscheinlich übersetzen, Forscher, Naturwissenschaftler, die hier vor der Krippe Jesu erschienen sind. Aber ich denke, sie stehen nicht umsonst in der Bibel. Sie haben eine ganz wichtige Bedeutung für Weihnachten und für uns heute. Die erste wichtige Bedeutung hat uns Rainer Koch schon genannt, nämlich kein Weihnachten ohne Aufbruch. Kein Weihnachten ohne den großen Aufbruch ohne Ende. Es gibt wohl keine Begegnung zwischen Gott und Mensch ohne Aufbruch. Und du hast schon gesagt, der erste große Aufbruch passiert von Gott her. Gott macht sich auf den Weg zu uns Menschen. Und das ist in der Tat der größte Aufbruch in der Geschichte, den es überhaupt gab. Dass Gott aufbricht zu uns Menschen, um uns zu begegnen. Damit wir ihn fassen können, erkennen können. Und nirgends können wir ihn klarer und deutlicher erkennen als in Jesus Christus. Gott macht sich auf vom Thron in den Trog. Vom Thron des Kosmos hinein in einen Futtertrog, um uns Menschen zu begegnen. So tief steigt er herab. Gott legt seine Allmacht wie einen Mantel ab. Und wo hinein schlüpft er? In die Windeln eines neugeborenen Kindes. So tief lässt sich Gott herab, um uns Menschen zu begegnen. Und wir wissen, was dahinter steht. Es ist seine unendliche Liebe zu uns Menschen. Es ist seine Sehnsucht nach jedem von uns, nach jedem Menschen, der über diese Erde geht. Er sehnt sich danach, uns Menschen nahe zu kommen, uns zu begegnen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und darum kommt er herab vom Thron in den Trog, kommt herab von der Allmacht in die Ohnmacht eines kleinen Kindes. Und sein Name ist Programm, Regierungsprogramm. Immanuel, Gott mit uns. Jesus, Gott hilft, Gott rettet. Das ist sein Anliegen in seinem Kommen zu uns Menschen. Weihnachten hat deshalb nicht aufgehört. Ich hoffe, ihr habt nicht schon dran gedacht, wann räume ich jetzt meinen Baum ab. Also ich denke, da können wir lernen. Erstmal feiern wir mindestens mit bis hin zu den Orthodoxen am 6. Januar. Nein, wir sollten auch von der katholischen Kirche etwas lernen. Wie lang feiern die Weihnachten? 2. Februar, richtig, bis Lichtmess. Dann fängt die Passionszeit noch nicht ganz an, oder? Naja, auf jeden Fall bis Lichtmess, richtig. Die feiern also schon ein bisschen länger und ich lade euch einmal dieses Jahr euren Weihnachtsbaum etwas länger stehen zu lassen, bis zum 2.2. Gut, mir gefällt er dann auch nicht mehr so, aber jeder Gast, der kommt, ihr habt eine Gelegenheit, ihm zu sagen, der steht nicht nur noch zufällig da, wir feiern heute Weihnachten, weil Gott zu uns kommt. Auch heute an diesem Tag, Weihnachten hört nicht auf. Seit dem ersten Weihnachten ist jeder Tag ein Weihnachtsfest. Gott ist uns nahe in Jesus Christus. Und er hat es uns versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und deshalb sollten wir ruhig einmal lernen, auch von anderen Kirchen, etwas länger feiern, uns das gegenwärtig halten, dass Jesus uns nahe ist, dass Gott bei uns wohnt. Was steckt hinter diesem Aufbruch der Magier? Ich denke, es steckt dahinter eine ganz tiefe Sehnsucht. Eine ganz tiefe Sehnsucht nach einem Retter, nach einem Helfer, nach einem König, der wirklich herrscht und regiert. Und diese Sehnsucht der Magier treibt sie zu einer riesigen Reise über weit über 1000 Kilometer bis nach Jerusalem. Wir haben die Forscher erfahren vom Retter der Juden. Vielleicht geht ihr Wissen zurück bis auf die Biliamsverheißung. Der stammte ja auch aus dieser Gegend. Dieser Prophet, der kein Jude war, der prophezeit hat, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und Herrscher aus Israel hervorgehen. Vielleicht haben sie die Hoffnung der Juden auch aus den babylonischen Schriften, als die Juden in Babylon gefangen waren, dass da manches aufgezeichnet wurde. Oder eben durch die Handelsreisenden, die auch damals im Orient unterwegs waren und sie haben um die Hoffnung der Juden gewusst. Jedenfalls sah Gott die Sehnsucht dieser Menschen. Und beantwortet sie. Und ich bin fest überzeugt, dass Gott die Sehnsucht im Herzen der Menschen sieht und ihnen eine Tür öffnet, damit sie ihn finden können. Gott übersieht auch heute die Suchenden nicht. Wo ein Mensch nach Hilfe fragt und sich an Gott wendet, bleibt er nicht mit leeren Händen da stehen. Ich dachte so bei der Vorbereitung an einen, der vor 2 Jahren in unsere Gemeinde kam. Er sagt, ich ging auf die Gemeinde zu, er geht von der Stadt aus runter, immer durchs Tiergärtner Tor, genau an der Füll vorbei und da ist noch unser Plakat für den Alpha-Kurs, ganz groß vorne in der Wand, damit alle draufschauen, wenn sie runterkommen. Und er liest die Themen und sagte sich, genau das interessiert mich, diese Fragen will ich beantwortet haben. Und er kam und kam zum Glauben, er hat Gott gefunden, war schon längst aus der Kirche ausgetreten. Im nächsten Jahr hat er seiner Frau gesagt, und jetzt musst du hin. Inzwischen ist er verantwortlicher Mitarbeiter in der Pfadfinderarbeit und Mitglied in der Gemeinde. Gott hat die Sehnsucht gesehen und ihn geführt durch ein Plakat. Lasst uns wach sein für diese Anknüpfungspunkte bei Menschen, wo wir eine Sehnsucht entdecken nach Hilfe, nach Heil. Ich dachte, manchmal sind wir so schnell am Aburteilen, dass die Welt nicht glauben will. Das stimmt ja, sie glauben alle oft mehr als wir. Sie glauben nur manchmal ans Falsche, sie glauben ans Holz und Klopfen und wir könnten schön anknüpfen, dachte ich, und sagen, ja, du wünschst dir auch, dass es so bleibt. Du, ich kenne eine Adresse besser als das Holz. Ich freue mich so, dass ich täglich mein Leben in die Hand Jesu legen kann. Wir sollten die Sehnsucht der Menschen nach Hilfe und Heil sehen und diesen kleinen Funken Glauben beantworten oder ihnen Mut machen und erzählen, worauf wir unser Vertrauen setzen. Die Magier sind hier die Vertreter der Heiden, die Gott im Blick hat, die Gott erreichen will. Gott will doch alle erreichen durch seinen Retter, will zu allen kommen. Und deshalb sind hier Heiden dabei bei der Geburt Jesu. Diese Weisen sind uns ein Vorbild in Sachen Aufbruch. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige ihrer Freunde gesagt haben, dort an der Bibliothek in Babylon vielleicht oder wo es gewesen ist, sagt mal, seid ihr so sicher? Wollt ihr wirklich so eine irrsinnig lange Reise machen? Nur aufgrund so einer Aussage? Seid ihr denn wirklich bereit, auszusteigen aus eurem Alltag? Es braucht einen Aufbruch aus dem Alltag, oft aus dem Leben, auch von unserer Seite her, um Gott zu begegnen. Für mich sind in diesem Jahr die Leute, die Menschen des Aufbruchs, der Klaus-Dieter John und seine Frau Marita, Martina, halt so rum. Wer von euch kennt die Bücher von ihnen? Ich habe Gott gesehen und das zweite, Gott hat uns gesehen. Doch, da hinten melden sich ein paar. Also ich habe die jetzt gerade das zweite fertig gelesen, nee, das erste fertig gelesen, ich habe mit dem zweiten angefangen. Es ist eine ganz bewegende Geschichte und ich, bei diesen beiden deutschen Ärzten, habe ich neu glauben gelernt. Beide haben tolle Ausbildung gemacht als Ärzte. Dann waren sie unterwegs in der Mission als Missionsärzte. Ich glaube, in Chile waren sie, vorher in Afrika, dann in England, dann in Chile. Und dann merken sie, Gott will mit uns was Neues anfangen. Und so als sie unterwegs sind in Peru, sagen sie hier unter den Quechua-Indianern, den Ärmsten der Armen, hoch in den Anden, möchten wir ein Krankenhaus gründen. Sollen wir im Auftrag Gottes ein Krankenhaus gründen? Eine Vision. 10 Jahre lang haben sie es im Kopf, oder 8 Jahre und 10 Jahre dauert es, bis sie dann verwirklicht ist. Sie haben kein Geld, überhaupt keins. Als Missionsärzte leben sie von Spenden und all die Missionare und die Ärzte, die dort mitarbeiten, alle von anderen unterstützt. Und dann wagen sie es und alle sagen, das ist unmöglich. Und heute steht dort ein Krankenhaus mit Augenklinik, mit Zahnklinik, im Wert von Millionen von Dollars. Wunder über Wunder. Wir haben Gott gesehen. Ich habe Gott gesehen. Es fängt aber immer mit Aufbruch an. Und die Art und Weise, wie Gott sie beteiligt an seinen Wundern, ist die, dass sie hingehen zu den Menschen. Dass sie erstens beten, dass sie zweitens mutige Schritte wagen und drittens erleben, Türen öffnen sich. Nicht jedes Mal beim ersten Anklopfen. Manchmal waren es 5-mal, manchmal 10-mal, aber irgendwann gingen die Türen auf. Also ganz bewegende Geschichten, eine Fortsetzung der Apostelgeschichte, kann ich nur sagen, wenn man das liest, wie Gott Wunder tut. Also sie sind ausgestiegen. In der Geschichte entdecken wir auch genau das Gegenteil. Das sind die Gelehrten in Jerusalem. Sie hören erstmal den Ruf des Herodes. Wo soll ein König geboren werden in unserem Land? Und sie wissen sehr schnell Bescheid, wie wir auch, Bibelkenner, Micha 5,1, glaube ich, steht's, in Bethlehem. Sie können genau Bescheid sagen, sie wissen genau Bescheid. Aber sie kommen nicht hoch aus ihren Sitzen. Sie bleiben in Jerusalem. Es wird nirgend berichtet, dass die Schriftgelehrten und die Ältesten nach Bethlehem gehen, um dort das Kind anzubeten. Und Herodes, er tut zwar sehr fromm, aber er hat ganz andere Absichten, wir wissen es ja. Auch er macht sich nicht auf den Weg. Eine ganz große Gefahr wird uns hier geschildert. Wir können alles wissen und können doch auf unseren Sitzen sitzen bleiben und geraten nicht in Bewegung. Es ist so wichtig, dass unser Wissen vom Kopf ins Herz kommt und dann in die Beine. So wichtig, dass wir immer wieder sagen, und jetzt wage ich Vertrauen. Jetzt wage ich einen Schritt auf Gott hin heraus, aus der Sicherheit, aus dem Komfortbereich meines Lebens. Wage mit Gott etwas Neues, wo ich den Eindruck habe, da will mich Gott gebrauchen. Wir wagen in diesem Jahr in der Gemeinde auch was Neues, ein Tiefgängerkurs nach dem Buch von Gordon MacDonald, Tiefgänger, weil wir gesagt haben, wir brauchen neue Leiter in der Gemeinde, Tiefgänger, die hängen alle drin, in den Familien, im Beruf, aber im Glauben, da reicht die Zeit oft nicht und deshalb gibt es mal einen Jahreskurs und unser Hauptanliegen ist, sicher auch gutes biblisches Wissen zu säen, aber in erster Linie, dass das in das Herz rutscht und dann ins Leben. Und jeder seinen Platz findet in der Gemeinde, findet und in der Welt, wo er mit seinen Gaben Gott dienen kann. Tiefgänger will Gott. Unser Wissen zum Impuls wird, der uns antreibt, der uns motiviert, wo wir nie aufhören, Neues zu wagen, egal ob wir 18 sind oder 20, wie ihr damals wart, oder ob man dann 60 ist oder 80 ist, wie auch manche von uns hier sitzen. Es ist noch lange nicht zu spät. Gott kann mit jedem große Geschichte schreiben, wenn wir aufbrechen. 2 Stunden Fußweg wäre es für die Gelehrten gewesen von Jerusalem nach Bethlehem. Sie haben es nicht gewagt. Wenn es um den eigenen Thron geht, wie bei Herodes, dann können auch wir manchmal empfindlich werden. Ängstlich werden. Wer stößt mich von meinem Thron? Jesus beansprucht den Thron in unserem Leben. Und vielleicht wagen wir deshalb manchmal keinen Aufbruch, weil wir zu fest kleben an unserem eigenen Thron. Erstaunlich ist, dass die Weisen sich trotz dieser Besserwisser nicht aufhalten lassen. Um Gott zu finden, ist kein Weg zu weit. Keine Mühe zu groß. Es lohnt sich. Immer. Wir haben es gerade gesungen. Es lohnt sich, weil bei Jesus das Leben zu finden ist. Ewiges Leben. Hoffnungsvolles Leben. Reiches Leben. Liebevolles Leben. Dankerfülltes Leben. Sie haben sich hier wochenlang auf eine beschwerliche, teure Reise gemacht. Und wir wollen uns einen Augenblick fragen, woraus muss ich vielleicht neu aufbrechen, um Gott zu begegnen? Ich habe ein paar Fragen. Woraus, halt, kannst du nochmal zurück? Der Satz hat mir so gut gefallen, den habe ich vergessen, ja? Eine Folie zurück. Wer Gott vertraut, wird vertraut mit ihm. Von dem Scherer aus dem Evangeliumsrundfunk Seelsorge, weil mir der auch manchmal schon geholfen hat, wenn mein Glaube ins Wanken kam, unsicher wurde. Wer Gott vertraut, wird vertraut mit Gott. Manchmal sind wir ja am Zweifeln oder ängstlich. Wagen wir neues Vertrauen und Gott wird uns wieder vertraut. Aber jetzt die Frage, woraus muss ich denn aufbrechen? Bitte die nächste Folie nochmal. Vielleicht aus meinem Komfortbereich, aus meiner Sicherheit. Vielleicht muss ich auch nur ausbrechen aus meiner Vielbeschäftigung, wieder hin zu dem einen. Eins ist Not, sagt Jesus mehrfach. Eins ist Not. Vielleicht muss ich aufbrechen aus meiner Resignation, aus meinen Zweifeln. Wer Gott vertraut, wird vertraut mit ihm. Weihnachten ist jedenfalls ein Aufbruch ohne Ende. Immer wieder hin der Aufbruch zu Jesus. Komm zu Jesus, morgens, wenn du aufwachst, als ersten Gedanken. Danke, Jesus, dass du der Erste und der Letzte und der Lebendige heute bist. Aufbruch zu Jesus aus unseren Ängsten und Sorgen heraus, hinein ins Gebet, sie ihm hinzulegen. Aufbruch vor jeder neuen Aufgabe, die wir beginnen, erstmal mit ihm drüber reden. Aufbruch zu Jesus vor jeder Begegnung, dass wir erst mit Jesus über den Menschen reden, eben mit den Menschen, vielleicht dann auch über Gott reden. Aufbruch zu Jesus, wenn wir versagt haben. Lasst uns nicht liegen bleiben, sondern aufstehen und sofort hingehen und wieder Versöhnung suchen. Ich habe mich heute so gefreut, am Ende des Gottesdienstes gab es noch einen kleinen Clinch zwischen 2 Leuten. Und der eine ist dann gleich abgehauen, sehr impulsiv, ein impulsiver Ausländer. Und sie, er kam 5 Minuten später wieder und wir konnten zu dritt miteinander reden, 2 Personen und ich. Und am Ende stand Vergebung und Versöhnung und Umarmung. Es ist wichtig, Aufbruch. Und er sagte in seiner gebrochenen Sprache, wenn Gott nicht gewesen wäre, ich wäre nicht zurückgekommen. Er kann manchmal lange schmollen. Ich habe mit ihm auch schon manchen Kampf gefochten. So ist das eben. Ein 2. Gedanke, ganz kurz. Als sie den Stern sahen, wurden sie sehr froh. Die Magier brechen noch abends auf und sehen ihren Stern. Gott spricht ihre Sprache, auf die er sie führt, durch die er sie führt, durch den Stern. Gott will jeden von uns führen, heißt das, zu sich hinführen. Denn jeder Aufbruch soll er bei Gott enden, soll bei Gott landen. Und ich denke, der wichtigste Aufbruch, um bei Gott zu landen, ist das Gebet. Immer wieder neu. Nicht das traditionelle Gebet nur, sondern das Suchende, das Bittende, das Flehende, das dankbare Gebet. Wünsche uns das so, dass wir immer wieder aufbrechen im Gebet hin, bis wir bei Jesus sitzen und bei ihm stehen und auf ihn hören. Und dass wir das ganz ernst nehmen, dass er versprochen hat, ich will euch den Heiligen Geist senden und er wird euch in alle Wahrheit führen. Ist seit Jahren für mich jeden Morgen das Gebet. Eins der Gebete als erstes nach dem Aufwachen. Führe mich heute durch deinen Geist in alle Wahrheit. Und dann dürfen wir damit rechnen, dass wir geführt werden, in den Gesprächen, in den Begegnungen. Und natürlich auch da wieder, immer wieder die Frage, Herr, was ist jetzt dran? Du willst mir jetzt in diesem Menschen begegnen, was soll ich ihm sagen? Du willst mir in der Aufgabe begegnen, was soll ich tun? Immer wieder dieser Aufbruch hin zu Jesus, gerade im Gebet. Wir werden geführt durch den Geist Gottes auf Gottes Wege. Das kann man in diesem Buch hier auch lernen. Er sagt, das Gebet ist für mich das Wichtigste geworden. Morgens, wenn Sie antreten zur Arbeit in Ihrem Krankenhaus, werden alle Mitarbeiter erstmal zusammengerufen in der Kapelle und dann wird gebetet. Mit allen zusammen. Und er sagt, vor jedem Gespräch und vor jeder Begegnung, ich suche das Gespräch mit Gott und erlebe, wie Gott führt. Und das Letzte. Und sie fielen nieder und beteten es an. Weihnachten feiern heißt Jesus anbeten, heißt Gott anbeten. Es ist schon was ganz Gewaltiges, wenn wir uns das vor Augen halten, was hier passiert. Können wir uns vorstellen, drei gelehrte Leute, weit gereist über Wochen, Strapazen hinter sich, in Jerusalem am Königshof leer ausgegangen, zumindest naja, eine Antwort bekommen. Und dann landen sie in einem Stall. Und dann sehen sie ein Kind in einer Krippe liegen. Und was machen die drei? Oder wie viele es waren, wir wissen es ja nicht. Sie fallen vor Jesus, vor dieser Krippe nieder und beten das Kind an. Das haut mich um. Keine Zweifel, sind wir jetzt richtig? Sind wir doch falsch gelandet? Kein Ärger? Was jetzt hier, ein Stall? Hier, diese armen Leute? Ist doch unmöglich? Nein. Kein Ärger? Kein Zweifel? Kein gegenseitiges Schulterklopfen? Wir haben durchgehalten. Bis zum Ziel. Das war eine Leistung. Was wir vollbracht haben, jetzt sind wir am Ziel. Da dreht sich nichts um sie selber, sondern sie drehen sich ganz und gar um Jesus Christus, um dieses Kind in der Krippe. Und sie beten ihn an. Das ist das Entscheidende. Sie drehen sich um Jesus und beten ihn an. Und wie wenig wussten sie über diesen König der Juden? Und wie viel wissen wir über ihn? Wir haben seine Worte, schwarz auf weiß. Worte, von denen seine Zeitgenossen gesagt haben, so hat noch nie ein Mensch mit uns gesprochen. Wir haben seine Taten, die so sind, dass sie seinesgleichen suchen. Es gibt keine solchen Taten, die er vollbracht hat. Tode auferweckt, mit einem Wort Blinde sehend gemacht, Taube hörend, Lahme gehend. Tode aus dem Grab gerufen, ein Machtwort, den Sturm zum Schweigen gebracht. Wir haben sein einzigartiges Leben, sodass die Menschen sagten, niemand konnte ihm nur ein Versagen, eine Sünde nachweisen. Und Albert Einstein sagt, das ist der einzige Mensch ohne Schatten in der Geschichte der Menschheit. Ein Jude über Jesus. Was haben wir nicht alles mehr als diese Weißen aus dem Morgenland? Und deshalb wollen auch wir nicht aufhören, Jesus anzubeten. Immer wieder neu zu staunen über diesen Reichtum, den Gott hineingelegt hat in seinen Sohn für uns. Und über die Anbetung kommen wir wieder neu ins Staunen. Über die Anbetung Jesu erfassen wir wieder den Reichtum, den wir in Jesus haben. Und Anbetung heißt jetzt, und das ist sehr wichtig, Machtwechsel. Anbetung heißt jetzt in der Tat, überlasse ihm den Thron in meinem Leben. Die Macht und die Führung und die Regie in meinem Leben. Alles, was ich habe, gehört ihm. Ich bin nur noch Verwalter. Und in allem frage und überlege ich, was soll ich damit tun, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meinem Geld, mit meinen Gaben. Alles gehört ihm. Er ist der Regent in meinem Leben. Gott anbeten heißt Herrschaftswechsel vollziehen. Ihn Gott sein lassen, Herr sein lassen. Und sie beten Jesus ja nicht nur mit Worten an, sondern auch mit Taten. Sie überreichen Jesus ihre mitgebrachten Schätze, schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrte. Das Beste, was sie in ihrer Heimat hatten. Gold. Nun kann man fragen, was kann ein neugeborenes Kind mit Gold anfangen? Doch, Gott sorgt für sein Kind, für seinen Sohn. Die Fluchtkasse musste gefüllt werden. Wenn wir an die vielen Flüchtlinge denken, die hatten am Anfang auch Geld, dass sie flohen. Mussten die Schlepper bezahlen. Josef und Maria mussten in Ägypten bezahlen. Und ihre Flucht irgendwie finanziell meistern. Gold ist aber auch Vertrauen im symbolischen Sinn. Sie schenken ihm Weihrauch, das Symbol der Anbetung. Auch wir wollen nie aufhören, Jesus anzubeten, haben wir gesagt. Sie schenken ihm Myrrhe, das Symbol des Leidens. Auch dazu lasst uns neu bereit sein. Jesus mit unserem Leiden anzubeten. Ich möchte ihn ja immer mehr kennenlernen, sagt Paulus. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das fällt mir mal ganz schwer, das zu sagen. Auch die Gemeinschaft seiner Leiden immer mehr kennenzulernen. Bereit zu sein, um Jesu Willen zu leiden, müssen wir kaum in unserem Land. Und trotzdem schenken wir ihm unser Leben heute ganz neu, indem wir miteinander die Worte von Paul Gerhardt beten. Ich stehe an deiner Krippe hier. Lasst uns vor Jesus aufstehen, uns vor ihm erheben, ihn anbeten und miteinander, wer das möchte, von Herzen dieses Gebet von Paul Gerhardt mitbeten. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Amen. Herr Jesus, und wir danken dir, dass du unser Gebet ernst nimmst. Wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast. Wir danken dir, dass du den ganzen Reichtum und die Fülle Gottes in unser Leben bringst, gerade in den Tiefen unseres Lebens. Wir danken dir, dass wir aus jeder Lebenslage heraus zu dir aufbrechen dürfen und die Tür offen ist. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns führt, jeden von uns durch seinen Heiligen Geist und sein heiliges Wort. Herr, und wir wollen Menschen werden, der Anbetung. Hilf uns dabei, dass wir dich ehren, durch deinen Geist, durch den Aufbruch hin zu dir, hin zu den Menschen. Amen.